Anliegen, die Gegensprechanlage.
Willkommen in der Gegensprechanlage. Eine Gegensprechanlage, die eine Reise in die Wissenschaftsgeschichte unternimmt, um die Rolle von Wissenschaft auch heute zu reflektieren. Diese Reise soll mit einem Schiff unternommen werden. Und Otto Neurath haben wir als unseren Begleiter ausgewählt. Gleich zu Beginn ein Zitat von ihm, vorgetragen von seinem Sohn Paul Neurath.
Wie Schiffer sind wir, die auf offenem Meer ihr Schiff umbauen müssen, ohne je von unten auf frisch anfangen zu können. Wo ein Balken weggenommen wird, muss gleich ein neuer an die Stelle kommen. Und dabei wird das übrige Schiff als Stütze verwendet. So kann das Schiff mit Hilfe der alten Balken und angetriebener Holzstücke vollständig gestaltet werden. Aber nur durch allmählichen Umbau.
Otto Neurath hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Wien und Berlin Mathematik, Geschichte, Ökonomie und Philosophie studiert. Heute ist er vor allem durch seine Bildstatistiken bekannt, die er mit einem Team von Grafikern zur Vermittlung von ökonomischen und sozialen Verhältnissen entwickelt hat. Wir wollen Otto Neurath als einen Wissenschaftler vorstellen, der seine Tätigkeit als Forscher grundlegend hinterfragt hat und seine Rolle konsequent benutzt hat, um aktiv und gestalterisch in das politische, gesellschaftliche und soziale Leben einzugreifen. Otto Neurath eignet sich nach wie vor dazu, die Rolle von Wissenschaft und Wissenschaftsgeschichte zu reflektieren und eine ganzheitliche Sicht auf diese immer wieder einzufordern. Quasi der rote Faden von Otto Neurath und dieser Sendung ist die Schiffsmetapher. Die Welt als ein Schiff auf einem Meer ohne Hafen oder Ziel und wir sind die Mannschaft. Das klingt für manche vielleicht etwas beängstigend oder verloren, aber nicht so für jemanden wie Neurath, der nicht nur an die gestalterische Kraft des Menschen glaubte, sondern aufgrund seiner Beschäftigung mit Geschichte und Sozialökonomie wusste, dass die Menschen schon immer das Schiff gelenkt haben und auch das gute wie auch das schlechte Leben darauf geplant werden kann. So studierte er das sogenannte Hindenburg-Programm, die Planung der deutschen Rüstung und Wirtschaft im Ersten Weltkrieg, als eine bewusste Lenkung der Ökonomie, zwar in einer speziellen Situation, aber auch die Wirtschaft im Frieden unterliegt einer Planung. Elisabeth Nemeth, Leiterin des Institutes für Philosophie an der Uni Wien.
Er hat sich sowohl in Österreich als auch in Deutschland dafür eingesetzt, dass die Maßnahmen, die innerhalb des Kriegs in der Kriegswirtschaft durchgeführt worden sind, dokumentiert werden sollten und auf ihre Wirkungen hin analysiert werden sollten. Das hat damit zu tun, dass Neurath sich schon vor dem Krieg sehr stark interessiert hat dafür, welche Lenkungsmöglichkeiten Institutionen und der Staat haben, um wirtschaftliche Entwicklungen mit zu beeinflussen. Und für ihn war eine kriegswirtschaftliche Konstellation, eine spezielle Konstellation, an der man bestimmte Dinge besonders deutlich sehen kann, die gar nicht notwendigerweise an den Krieg gebunden sein müssen, die man aber anhand dessen, dass es Kriegsumstände gibt, überhaupt nur deshalb einführt und deren Wirkungen man in dem Zusammenhang darstellen kann.
Diese an sich logische Erkenntnis ist für Neurath nur die Ausgangsbasis. Der entscheidende Schritt allerdings ist der, dass er als Wissenschaftler nicht nur diese Beobachtung feststellt, sondern darüber hinaus ein ganz klares Ziel vor Augen hat. Das gute Leben. In einem wunderschönen Vortrag mit dem Titel Man Still at Sea, Neurath on Science and Happiness, beschreibt der US-amerikanische Philosoph und Wissenschaftshistoriker Robert S. Cohen die Motivation von Otto Neurath.
In the way in which the national economy was able to be made to serve the war, the First World War, by a program identified with the name of Hindenburg, the Hindenburg program. By that same way, it should be possible to make it serve the happiness of all. And the consequence of that for him, immediately, quickly, as he thinks about it, and thought about it earlier, in consequence of that, the peace economy, like the war economy, must be a planned economy. The war economy was not spontaneous. It was not the result of an invisible hand of competing enterprises, entrepreneurs, small scale or large scale. No, the war economy, speaking of Austria and Germany, to his knowledge, and of course he knew about England and America by that time too, 1920, the war economy was planned. The plan was imposed on a capitalist, competitive, etc. economy, but it was planned. To socialize an economy, then, he said, means to lead it toward a planned administration, but an administration in favor of society. The goal is in favor of society. So there's the ambiguity, he says right away, and talks about what do we mean by in favor of society, as determined by society.
Nach dem Krieg lud die Münchner Räterepublik Otto Neurath ein, seine Erkenntnisse aus der Kriegswirtschaftslehre in eine konkrete Wirtschaftsplanung umzusetzen. Nach dem Sturz der Räterepublik wurde Neurath verhaftet, er kam zwar bald wieder frei, musste aber Bayern verlassen. Er ging nach Wien, wo zu dieser Zeit neben Hunger auch eine extreme Wohnungsnot herrschte. Die Menschen begannen daher, am Stadtrand wild zu siedeln. Die Sozialdemokratie begann die Siedlerbewegung zu organisieren und setzte als ihren Leiter Otto Neurath ein. Einerseits sollte die Selbstorganisation der Menschen gefördert und gelenkt werden, indem sie zu Tischler und Maurer für den Hausbau oder für den Gartenbau und die Kleintierzucht ausgebildet wurden, und andererseits sollten moderne Aspekte des Wohnens, wie Gemeinschaftseinrichtungen, wie Kindergärten, Schulen und Bibliotheken eingerichtet werden. Otto Neurath konnte hier seine außerordentlichen Fähigkeiten als Nationalökonom und auch als Organisator erfolgreich einsetzen.
Hier war es dann auch schon so, dass er die Ergebnisse dieser ziemlich komplexen Organisationstätigkeit dargestellt und sichtbar gemacht werden sollen. Und da wurden dann Ausstellungen organisiert, die zunächst einmal am Rathausplatz stattgefunden haben, wo sowohl die Haustypen, die da entwickelt worden sind, und Neurath hat da mit den avanciertesten Architekten seiner Zeit zusammengearbeitet, mit Loos, aber auch mit Margarete Schütte-Lihotzky, die da diese Haustypen, die dann von den Leuten zu einem Teil selbst gebaut werden sollten, vorgestellt haben. Aber eben nicht nur die Haustypen, sondern eben auch die Produktionsweisen von Kleingartenwirtschaft und auch die Formen der Siedlungen. Alles das sollte vorgestellt werden und dabei sichtbar gemacht werden, welche Fortschritte dabei erreicht werden konnten, auch und gerade in der Lebensqualität der Menschen, die dort wohnen. Und da gab es die ersten Versuche auch wiederum jetzt in Wien über bildstatistische Methoden sichtbar zu machen, also zum Beispiel wie viel Menschen in welcher Zeit wie viel Wohnraum hier bauen konnten oder auch wie viel Menschen auf wie viel Quadratmeter hier untergebracht sind, aber auch wie viel Quadratmeter Garten sie haben, was auf diesen so und so viel Quadratmeter Garten produziert werden konnte, etc. Und um das alles darzustellen, hat Neurath damals schon auch zu bildhafter Darstellung gegriffen. Und aus diesen Ausstellungen ist dann dieses sogenannte Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum geworden, als eine ständige Einrichtung, die dann überhaupt nicht mehr an diese Siedlungsbewegung gebunden war, sondern das war eben nur der Ausgangspunkt, sondern dieses Museum hatte das Ziel, in einer sehr umfassenden Weise ökonomische und gesellschaftliche Beziehungen darzustellen und in einer Form darzustellen, dass Menschen, die nur sehr wenig Schulbildung haben, die komplexen Beziehungen auch verstehen können.
Thank you.
Parallel zu seinen Tätigkeiten in Sozialisierungsprogrammen wie der Siedlungsbewegung und des Aufbaues des Wiener Wirtschaftsmuseums mit seinen Bildstatistiken traf sich Otto Neurath ab 1922 regelmäßig mit einer Gruppe von Philosophen und Wissenschaftstheoretikern, dem Verein Mach. Otto Neurath nannte ihn später den Wiener Kreis. Bekannte Mitglieder waren außerdem Moritz Schlick, Rudolf Carnap, Hans Hahn und andere. Beeinflusst war der Kreis von Wittgenstein, Russell, Moore, Einstein und natürlich Ernst Mach. Als glühender Anhänger der Aufklärung und entschiedener Gegner jeder Form der Metaphysik folgte er auch dem Empirismus, also der Gewinnung von Erfahrung über Beobachtung und mittels wissenschaftlichen, methodischem Weg. Außerdem war er wichtig für die Weiterentwicklung des Positivismus, der Erkenntnisgewinnung ausschließlich aus dem Gegebenen heraus. Ein zentrales Thema des Wiener Kreises war die Wissenschaftsreflexion im Hinblick auf eine Gesellschaftskritik. Dafür entwickelte Neurath die Begriffe Einheitswissenschaft und Physikalismus. Beide führen leicht zu Missverständnissen. Unter Einheitswissenschaft verstand Neurath keineswegs eine Nivellierung, sondern vielmehr das, was wir heute als Transdisziplinarität verstehen, also Fragestellungen über alle Disziplingrenzen hinweg zu untersuchen. Die Philosophin Elisabeth Nemeth.
In dem versucht wurde, ein Bild von Wissenschaft zu entwickeln, in dem die Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Forschungsbereichen, in der deutschen Tradition eben sehr immer wieder in diese zwei Welten der Geisteswissenschaft auf der einen Seite, wo man dann auch die Kulturwissenschaften oft dazu getan hat und zum Teil auch die Sozialwissenschaften und auf der anderen Seite die Naturwissenschaften hat. Also diese Richtung hat eigentlich versucht, ein Wissenschaftsbild zu entwickeln, das dieser Trennung quasi zuwiderläuft.
Neurath selbst lieferte ein sehr anschauliches Bild für seine Vorstellung von Einheitswissenschaft. Das Zusammenspiel in einem Orchester. Wobei der Komponist oder Dirigent hier freilich keine herausragende Rolle bekommt. Robert S. Cohen.
One of these wonderful metaphors, he was so good at metaphors. One should consider possible social patterns. One should consider in particular, his phrase now, studies in the orchestration of ways of living. He liked this phrase, orchestration. The orchestra is led, well, he's not going to have a dictator leading it, but anyway, block the metaphor of the conductor for the moment. The orchestration means the different instruments in the orchestra are led to harmonize by the composer, by the conductor, by the way they play with each other. They harmonize or disharmony, if the composer wanted disharmony, but they play together. The different sciences should play together. The different alternative specialties should play together. One can imagine a society which provides through some representative body for the acquisition of raw materials and foodstuffs. And the distribution would be based on an orchestration of the various wishes of its members. You could safeguard the rights of smaller groups in those matters which vitally affect their happiness. And groups of a certain size would have the right to their own periodicals, their own types of living settlements, even their types of work. Well, you would have to have majority decisions, but only where unavoidable. And his example, the obvious example, if anyone would think about it, the width of a railroad gauge for a certain country.
Der zweite Begriff war Physikalismus, den Neurath einführte und auch hier keine Reduktion meinte, sondern er verweist dabei auf die wissenschaftliche Methode und Methodenkritik, wie sie in dieser Zeit am ehesten von den Naturwissenschaften vorgemacht wurde. Elisabeth Nemeth.
Dasselbe gilt für den Begriff Physikalismus. Er war der auch sehr, sehr früh immer darauf hingewiesen hat, dass das auf keinen Fall heißen kann, dass hier alles auf Physik reduziert werden soll, sondern die Naturwissenschaften sollten insofern ein Vorbild sein, als aus der Sicht Neuraths, und ich glaube, das kann man auch für die Zeit auf keinen Fall bestreiten, die Methodenreflexion in den Naturwissenschaften am aller entwickeltsten war und dass das Nachdenken über das, was wissenschaftliche Erkenntnis in der Natur heißt, im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert ganz besonders kritisch und ganz besonders differenziert war und dass deshalb die Naturwissenschaften hier eine Art von Vorbildrolle haben, dass eigentlich die Methoden und Grundlagenfragen der Sozialwissenschaften überhaupt erst in diesem Ausmaß geklärt und ja und überhaupt reflektiert werden müssen, wie das in den Naturwissenschaften schon der Fall war.
Ernst Mach, der ursprüngliche Namensgeber des Wiener Kreises, hat bereits am Ende des 19. Jahrhunderts die Hinterfragung und den Zweifel zu einem wissenschaftlichen Grundsatz erhoben.
The highest philosophy of the scientific investigator is to bear, underline that word bear, to live with, is to bear an incomplete conception of the world and to prefer it to any apparently complete but inadequate conception.
Konsequenz aus einem derart geöffneten Blick auf die Wissenschaften und speziell auf die Wirtschaftswissenschaften macht die Haltung Neuraths unglaublich aktuell.
Die Menschheit hat viel länger gewirtschaftet, als es insbesondere dann kapitalistische Produktions- und Wirtschaftsformen gab, sagt Neurath. Und eine Wirtschaftstheorie, die für sich den Anspruch erheben will, von wirklicher Allgemeingültigkeit zu sein, muss einen breiteren Rahmen haben. Die muss natürlich auch in der Lage sein, die Logik der kapitalistischen Verkehrswirtschaft zu erfassen und darzustellen. Aber sie kann nicht aus der, oder sie kann das eben schon, aber es ist eine unzulässige Vereinfachung und Verengung, wenn sie aus dem Typus von wirtschaftlichen Verhältnissen, die durch kapitalistischen Produktionsweisen möglich geworden sind, einen Wirtschaftsbegriff herausdestilliert, der jetzt als Wirtschaften als solches gilt.
Was ist zu tun für einen Ökonomen, der sein Verständnis aus der Geschichte bezieht und mit Philosophie und Mathematik im Gepäck die raue See der Gegenwart bereist?
So there's a particular goal for social engineering, social planning, says Neurath. Find out to what extent new institutions and new measures of a planning program are efficient, not in producing more heat or more technical excellence, are efficient in producing happiness. That's his word. That's the key. Is there an expert in producing happiness? There's an expert in sanitation, there's an expert in making heat from coal or oil, in putting something on the ceiling, on the roof to get sun. Is an expert in energy engineering? Is there an expert in producing happiness? Beset by storms, always in need of repair, but without any port and no dry dock. And this is where we patch up our lives and our techniques and our knowledge of reality and of how to test our knowledge or to justify it. So the sea has to be described, and the first phrase, this is from a use of the image by Quine, who derived it from Neurath, this particular formulation. The sea is a stormy sea. We're not on a calm sea. We're on a sea where there are, just come from America, where there are hurricanes, or if you're in China, there are typhoons. And you think of other stormy seas. During their work, he goes on, Neurath, the sailors on the open sea make use of drifting timber gathered from the sea, drifting timber, and they deal with the heavy gales and the thundering waves. And at one point a little later, he says, poignantly, that is our fate. Another way of putting it, a new ship grows out of the old one, step by step. And while they are still building, the sailors may already be thinking of a new structure, and they will not always agree with one another. The whole business will go on in a way we cannot even anticipate today. That is our fate. There's a pluralism for Neurath, for the members of the crew. There may be passengers on this boat, but I think he never wrote about the passengers. There's a crew. A little strange, there's no class structure on this boat, as far as I know. But, you know, there are other qualities of this boat. I tried to list a few. For one thing, it seems clear that the boat is lost, that the captain's lost, the mate, the sailors, they're lost. They don't know where they are. It's not only that they're at sea and can't repair, they don't know where they are. And since they can't go to shore to find out where they are, much less to find out how to fix the boat, in a way they're helpless. Well, they don't have any external help. They're not helpless. They have themselves. They may not agree with each other, but they have themselves. They're in a finite situation. The sea may seem to be infinite, and there are some hints when you try to save them of religion, of the classic religious feeling of the infinite sea. But not for Neurath and his boat. There's no religion there, not in that boat. They're in a finite environment. What's more, it's not quite clear, but it seems to me increasingly, as he used the image, and if you read Thomas's essay, the environment is not just finite. It's finite in a peculiar way, peculiar to our spaceship Earth. It's global. It's increasingly global. Imperialism is global. It's not local. It's not just the Aztecs in their locality any longer. This is a world boat. This is a boat at sea for the whole world. It's a global boat. Or is it not? Possibly. Are there any other boats? He doesn't really raise that image. One of my old friends, Hilary Putnam, at one point discussed this with me. He took a nice logical attitude toward it. He thought, well, there may be other boats, and they can talk to sailors on the other boats and get some information from them. Maybe there's a flotilla of Neurathian boats. I don't think there is for Neurath. If there are other boats for Neurath, let's be careful. They may be hostile. They may be pirates. If you're in the South China Sea, you don't want to run into other boats today. There may be other forms of nature. I mean, there are whales, intelligent mammals in the sea. Other kinds of sailors. The sea may be finite, but you have to explore it somehow. You don't just go fishing, you go exploring. There may be other forms of nature other than what nature? Other than human nature. Well, in any case, we're not in a mechanical situation with a lever of life, with no Archimedean point with which you can move anything if you find a place to make the image to make the ship go up or down. There's no, in his image, there's no dry dock, no Archimedean point.
Das war eine Gegensprechanlage auf hoher See. Wir danken der Crew, Elisabeth Nemeth vom Institut für Philosophie für das lange Interview, Robert S. Cohen für den wunderbaren Vortrag am Institut des Wiener Kreises und Gerhard Halluser vom Österreichischen Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum für die wertvollen Informationen. Ahoi, sagt Wolfgang Meisinger.